HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Wir beginnen die Hörbuchzeit mit einer Anleitung, und zwar zum Alleinsein. Eine Essaysammlung von Jonathan Franzen, die es auf Platz 4 der HR2 Hörbuchbestenliste vom Juli geschafft hat. Mit der Aufforderung Bleib, so der Titel des Hörbuchs von Adeline Dieudonné, geht es weiter. Es geht um Liebe, Abschied und das Frausein. Im Anschluss besprechen wir aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlages DAV einen Klassiker. Die Londoner Skizzen von Charles Dickens. Das Kinder- und Jugendhörbuch Sepia und das Erwachen der Tintenmagie von Theresa Bell bespricht Leonie Berger für uns. Ein spannendes und magisches Fantasy-Abenteuer, Platz 2 auf der HR2 Hörbuchbestenliste im Juli für Kinder und Jugendliche. Die Hörbuchzeit gibt es auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Jonathan Franzen erhielt für seinen Weltbestseller Die Korrekturen 2001 den National Book Award. 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der Literaturpreis der Zeitung Die Welt verliehen. Die Essaysammlung Anleitung zum Alleinsein stammt von 2002, wurde dann nochmal 2007 neu übersetzt von Eike Schönfeld und kam nun als Download beim Hörverlag heraus. Warum ausgerechnet jetzt, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, das hat schlicht was mit Franzens Wechsel vom Verlag Rowohl zu DTV zu tun. Im Zuge dessen veröffentlicht DTV ein paar alte Titel von Franzen neu, unter anderem eben auch diese Essaysammlung, die daher jetzt auch als Hörbuch neu herausgebracht wurde.
Und um welche Themen geht es in den Essays?
Ja, insgesamt sind es 15 Texte aus den Jahren 1994 bis 2001 und dabei wechseln sich Essays, die so einen konkreten Anlass hatten, ab mit welchen die allgemein, sage ich mal, das Leben beschreiben. Im Essay Das Riesenschlafzimmer geht es anlässlich der Monika-Lewinsky-Affäre, wir erinnern uns,
ja,
um den Verlust der Privatheit. Im Essay Asche lesen schreibt Jonathan Franzen über seine eigene Widersprüchlichkeit und Ambivalenz dem Rauchen gegenüber. Er schreibt über das Leben in der Stadt und warum es ihn immer wieder nach New York zieht oder über die verheerenden Zustände der Chicagoer Post. Sehr witzig, dieser Beitrag. Und dann gibt es ein Essay über den Verlust der Sprachkultur und sein eigenes Lesen als Anleitung zum Alleinsein, daher eben der Titel der Sammlung. Und dann gibt es noch viele andere Texte.
Jetzt sind die Essays ja schon mehr als 20 Jahre alt. Merkt man denen das Alter an? Ist das noch aktuell?
Also der Anlass, den Essay zu schreiben, der mag schon lange vergangen sein oder eben alt sein, aber die zugrunde liegenden Themen sind es meist nicht. Die sind schon recht aktuell. Im Essay Verwertet von 1996 schreibt er beispielsweise über alte Geräte, die er noch nutzt. Und damals waren das Wählscheibentelefon und Kassettenrekorder. Das wird sich auch bei ihm geändert haben, denke ich mir. Aber das dahinterliegende Phänomen, das alte Dinge für seine Arbeit als Schriftsteller wichtig sind, das bleibt. Wie er das jetzt mit Rainer Maria Rilke verbindet, das hören wir jetzt einfach mal. Es liest Sascha Rotermund.
In seinem Roman Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge zieht Rilke eine Parallele zwischen der Entwicklung eines Dichters und der Geschichte Venedigs. Er beschreibt Venedig als eine Stadt, die etwas aus der Leere heraus geschaffen hat, als eine mitten im Nichts auf versenkten Wäldern gewollte Stadt, einen abgehärteten, auf das Nötigste beschränkten Körper, einen suggestiven Staat, der das Salz und Glas seiner Armut austauschte gegen die Schätze der Völker. Rilke selbst war der Schnorrer schlechthin, ein Meister der totalen Vermeidung einträglicher Beschäftigungen, und wie kein anderer trug er dazu bei, meine Vorstellung davon zu prägen, was Literatur sein sollte und wie ein junger Schriftsteller sie am besten zustande bringen konnte. Literatur, so glaubte ich, sei die Umwandlung von Erfahrungsstroh in sprachliches Gold. Literatur bedeutete, das aufzuheben, was die Welt am Straßenrand abgestellt hatte, und etwas Schönes daraus zu machen. Wie einer jener Ureinwohner Neuguineas, die angeblich außerstande sind, zwischen einer Fotografie und dem, was fotografiert ist, zu unterscheiden, verbrachte ich die Jahre zwischen meinem 20. und 30. Geburtstag buchstäblich damit, Unkraut, Müllcontainer und Verbrennungsanlagen nach Material zu durchwühlen und zu versuchen, mein Leben zu einer noch vollkommeneren Metapher für meine Kunst zu machen.
Das ist eine schöne Formulierung. Erfahrungsstroh zu
sprachlichem Goldspinnen.
Ah, das war ein Ausschnitt aus Verwertet aus dem Essayband Anleitung zum Alleinsein von Jonathan Franzen, gelesen von Sascha Rotermund. Und er liest sehr ruhig, klingt aber auch irgendwie gewitzt.
Ja, Sascha Rotermund spürt so dieser Ironie und vor allem auch der Selbstironie der Texte gut nach und vermittelt den Spaß an den Essays, den wir als Hörer haben, aber den offensichtlich oft auch Jonathan Franzen beim Schreiben hatte und für den hier eben alte Gegenstände, also beispielsweise Haushaltsgeräte, auch Erzählgegenstände sind. Franzen hinterfragt sein eigenes Verhalten in den Essays oft selbstironisch, kritisch. Das kann witzig sein, mitunter aber auch ganz schön ernst. So beispielsweise im Essay über seinen dementen Vater. Da schreibt er unter anderem davon, wie lange er selbst brauchte, das veränderte Verhalten seines Vaters auf die Krankheit zurückzuführen.
Meinen leidenden Vater als Bündel organischer Symptome zu sehen, würde mich dazu verleiten, den gesunden Earl Franzen und mich ebenfalls in symptomatischen Kategorien zu sehen. Unsere geliebte Persönlichkeit auf eine endliche Reihe neurochemischer Koordinaten zu reduzieren. Wer will schon so eine Lebensgeschichte? Noch jetzt ist mir unwohl, wenn ich Fakten über Alzheimer zusammentrage. Lese ich beispielsweise David Shanks Buch The Forgetting, Alzheimer's Portrait of an Epidemic, werde ich daran erinnert, dass mein Vater, wenn er sich in seinem eigenen Viertel verlief oder auf der Toilette zu spülen vergaß, Symptome zeigte, die mit denen Millionen anderer an Alzheimer Erkrankter identisch sind. Es kann etwas Tröstliches haben, in so großer Gesellschaft zu sein, aber ich sehe mit Bedauern, wie bestimmten Irrtümern meines Vaters, etwa seiner Verwechslung meiner Mutter mit ihrer Mutter, die mir damals singulär und mystisch vorkam und aus der ich alle möglichen neuen Erkenntnisse über die Ehe meiner Eltern ableitete, die individuelle Bedeutung abgesprochen wird. Meine Vorstellung von der eigenen Persönlichkeit stellte sich als Illusion heraus.
Ja, wir erfahren dann noch, mit welchen Strategien der Vater lange versuchte, seine wachsende Unfähigkeit und Verwirrung zu verbergen und wie sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn dann geändert hat. Das ist schon ein sehr berührender Text.
Also es war eine gute Idee des Hörverlags, diesen Essayband neu herauszubringen?
Ja, Jonathan Franzen ist ja der Autor, der mit den Korrekturen einen wirklich fulminanten Familienroman hingelegt hat. Und hier zeigt er, dass er eben auch die kurze Form beherrscht. Und in diesen stilistisch sehr ausgefeilten Themen verrät er viel über sich und seine Gedankenwelt. Daher ja, unbedingt eine gute Entscheidung. Und Sascha Rotermund ist ein klarer Interpret, der auf die Texte sehr gut eingeht. Was ich bedauere, ist aber, dass naturgemäß bei so einem reinen Download-Titel fehlende Booklet. Immerhin erfährt man, aus welchem Jahr die Essays stammen, leider erst immer am Ende der Texte, aber so ein paar winzige weitere Informationen, also aus welchem Anlass geschrieben, wo zuerst veröffentlicht, das wäre schon schön. Und ich glaube, Hörer von Jonathan Franzen interessiert so etwas, da bin ich mir wirklich sicher. Und da müssen sich die Verlage einfach noch was so einfallen lassen, wie sie mit diesen reinen Download-Titeln umgehen.
Mhm. Jonathan Franzen, Anleitung zum Alleinsein, aus dem Amerikanischen von Eike Schönfeld, gelesen von Sascha Rotermund. Das Hörbuch gibt es als Download für knapp 23 Euro, die rund 11,5 Stunden sind bei der Hörverlag erschienen und das Hörbuch kommt im Juli auf den 4. Platz der hr2 Hörbuch-Bestenliste. Die Autorin Adeline Dieudonné ist Jahrgang 1982. Ihr Romandebüt, Das wirkliche Leben, wurde mit 14 Literaturpreisen ausgezeichnet und war der Lieblingstitel des französischen Buchhandels. Der neue Roman trägt den extrem kurzen Titel Bleib. Eine Aufforderung oder vielleicht eine Bitte, Dorothee Meyer-Karwig? An wen ist diese denn gerichtet?
Ja, an jemanden, der sie nicht mehr hören kann, nämlich an einen Toten. Der Roman beginnt mit einem regelrechten Paukenschlag und da hören wir doch gleich mal rein. Es liest Jordi Striebel.
Erster Brief. Mittwoch, 5. April 2022. M liegt hier, neben mir. Er ist tot. Er ist tot. Dies aufzuschreiben, wird mir hoffentlich helfen, die Realität zu begreifen. Ich betrachte die Wörter, entziffere sie, während sie unter meiner Hand Gestalt annehmen. Schreibe sie erneut, will sie zu fassen bekommen. Doch sie entschlüpfen mir, rutschen aus meinem Blickfeld. Ich beginne von vorn. Ich hätte sie bereits gestern anrufen und informieren müssen. Doch ich tue es nicht. Während ich diese Zeilen schreibe, wissen sie noch nichts von Ems Tod. Darum beneide ich sie. 9.32 Uhr. Ich habe auf seine Armbanduhr geschaut, dort auf dem Nachttisch, wo er sie zurückgelassen hat. Ich stelle sie mir bei einer Baubesprechung vor oder an ihrem Schreibtisch beim Plänezeichnen. M spricht nicht oft über sie. Sprach nicht oft über sie. Aus einer Art Feingefühl heraus, nehme ich an. Er hat sie geliebt. Daran gibt es keinen Zweifel. Ihnen jetzt zu schreiben, erlaubt mir vielleicht, von hier zu entkommen.
Also jemand ist gestorben, M. Eine andere Person schreibt mit dem Toten neben sich einen Brief? Das ist ein ganz schön drastischer Beginn. Der Leser und Hörer, ja, kann ein bisschen irritiert sein, vielleicht sogar schockiert, so wie ich gerade. Was genau ist denn da passiert?
Ja, also die Briefeschreiberin S, 41 Jahre alt, Lehrerin, und der Tote M, 46 Jahre alt, waren ein Paar. Allerdings war M verheiratet. Sie hatten sich mal wieder heimlich getroffen, um ein romantisches Wochenende in einem Chalet in den Bergen zu verbringen. Doch jetzt ist M tot und die Ich-Erzählerin steht unter Schock. Und statt sofort Polizei oder Arzt zu rufen, beginnt sie zu schreiben und weiß keine andere Adressatin als die Frau von M, die Betrogene, die bislang gar nichts von der Affäre ihres Mannes wusste.
Spannende Konstellation. Was wird denn daraus? Ein Krimi oder eher eine Beichte?
Also ein Krimi nicht. M ist einfach so gestorben beim Schwimmen im See, wahrscheinlich an einem Herzinfarkt. Es ist eher jetzt der Versuch, der Geliebten den Schock in den Griff zu bekommen. Das Schreiben tröstet offensichtlich ein wenig oder vielleicht löst es sie aus der Schockstarre. Die Briefeschreiberin und Geliebte zieht jetzt in diesem Brief so eine Art Lebensbilanz, wobei es vor allem um ihr Verhältnis zu Männern geht. Sie denkt an die Männer vor M und wie und warum diese nicht genügten. Da war beispielsweise ein Schreiner, Vater ihrer Tochter, der sie vor allem vorzeigen wollte als so sexy Mädchen in Shorts und Cowboystiefeln. Dann gab es da noch Hugo, der ja zu Beginn der Beziehung ein bisschen übergriffig war, ein bisschen hart an sie ranging und sie dennoch dann bei ihm blieb, weil sie dachte, eine gewisse Gewalt beim Sex gehöre dazu.
War das denn auch so bei diesem M?
Nein, das ist ja das Besondere und auch der Grund, warum sie nun nicht loslassen kann. M sei der Erste gewesen, der sie wirklich akzeptiert und ihr vor allem Freiheit gelassen habe. Und gerade, dass M verheiratet war, das tat der Briefeschreiberin eigentlich gut. Es tat ihr gut, dass sie viele Abende allein war.
Die Wahrheit, meine Wahrheit ist, dass ich diese ruhigen Abende schätzte. Das Schnurren der Katze, mich allein ins Bett legen, masturbieren, dabei an alles denken, was ich wollte, mittendrin aufhören, wenn mich der Schlaf übermannte, von M träumen, aufwachen, ohne mich um den anderen zu kümmern, ohne mich fragen zu müssen, habe ich Lust auf Sex? Und was, wenn ich keine Lust habe, er aber schon oder umgekehrt? Und wenn er schlafen will und ich das Licht zum Lesen anmachen? Vielleicht könnte ich ihm Crepe machen, würde ihm das gefallen? Und danach? Will er einen Spaziergang machen oder lieber allein sein? Ich könnte eine Runde rausgehen. Und zum Mittagessen? Was könnte ich da zaubern? Lust zu zwitschern? Ach nein, er ist am Handy. Ich weiß wohl, dass das, was mir das Leben zu zweit unmöglich macht, von mir kommt. In einer Beziehung auf Distanz habe ich geschafft, nicht mehr diese weiche, flüssige Masse zu sein. Aber im Alltag, bei ständiger Nähe, wäre ich dazu nicht fähig gewesen. Oder nur zum Preis von enormer Achtsamkeit und Kraftanstrengung. Meine Einsamkeit erlaubte mir, meine Mitte zu finden, mir Aufmerksamkeit zu schenken, mich auszubalancieren.
So, ganz langsam jetzt. Das schreibt sie an die Ehefrau des Toten, schickt den Brief auch ab?
Ja, das tut sie und will der Ehefrau damit eigentlich auch klar machen, dass diese Liebe, die 8 Jahre gedauert hat, also 8 Jahre, dieser Frau nichts weggenommen habe, sie gar keine Rivalin gewesen sein, M habe sich auch nie scheiden lassen wollen.
Na sicher, das wird die Ehefrau ganz bestimmt beruhigen. Aber da ist ja noch die Leiche. Wie geht's damit weiter?
Ja, da braucht man ein bisschen starke Nerven und auch viel Fantasie, denn die Briefeschreiberin hat ja den Mann nicht nur aus dem See gezerrt und bis ins Haus geschleppt, sondern ihn dann auch in die Badewanne gewuchtet, um ihn dort zu waschen, dann wieder raus aus der Wanne und ins Bett neben sich.
Das muss eine sehr starke Frau sein und ein sehr leichter Mann.
Ja, es geht noch weiter, denn sie schleppt den Toten am nächsten Tag ins Auto und legt ihn auf die Rückbank. Mein Problem ist, ich stelle mir das bildlich vor. Jedenfalls, sie fährt dann mit ihm durch die Berge, schmeißt dabei eben den ersten Brief in den Briefkasten und beginnt gleich einen zweiten Brief, in dem sie dann davon schreibt, dass sie einfach nicht fähig sei, von der Liebe und ihrem Geliebten zu lassen. Sie will ihn nicht hergeben. Sie kommt dann noch zu so einer Art Kräuterfrau, die in einer Hütte im Wald lebt, den Toten immer im Schlepptau. Da gibt es dann noch so ein Ritual mit dem Toten, das etwas unappetitlich ist, wobei auch der ungekühlte Tote an sich wird ja nicht schöner. Das Ganze eben zieht sich ja über mehrere Tage und endet dann damit, dass der erste Brief bei der Ehefrau eintrifft und die sich dann auf die Suche nach dem toten Ehemann und der Geliebten macht, inklusive Polizei.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Plot lässt mich ein bisschen ratlos zurück.
Ja, mein Problem ist, ich wünsche mir immer so ein Minimum an Wahrscheinlichkeit in einem Roman. Und diese Schlepperei des Toten aus dem See in die Wanne, wieder raus ins Bett, dann ins Auto, das kann ich mir rein kräftemäßig einfach nicht vorstellen.
Ist ein Roman damit schon schlecht, wenn er sich nicht an die Gesetze der Physik hält?
Natürlich nicht. Man kann das natürlich auch als künstlerische Freiheit abtun, als fantastisches Bild für dieses Nicht-Loslassen-Können, hervorgerufen durch diese Ausnahmesituation nach dem plötzlichen Tod des Geliebten. Eine Psychologin, zu der die Briefeschreiberin am Schluss geht, nennt es dann posttraumatisches Delirium. Ja, und das Delirium ist ja auch erklärbar damit, dass die Briefeschreiberin eben zum ersten Mal im Leben einen Mann gefunden hat, bei dem sie nicht meinte, sich klein machen zu müssen. Und dieser psychologische Aspekt, der hat mich für den Roman wirklich dann auch eingenommen.
Jördis Triebel liest. Sie klingt jetzt nicht nach einer Frau, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, finde ich.
Ja, stimmt. Sie klingt relativ klar und strukturiert. Ich glaube aber, dass Jördis Triebel sich das genau überlegt hat, denn der Inhalt ist ja schon recht aufwühlend, mitunter bizarr. Und hätte sie das jetzt mit so einer gewissen Aufgewühltheit oder gar Hysterie gesprochen, wäre das einfach zu viel gewesen. Daher bin ich wirklich dankbar für den recht abgeklärten Ton, den sie anschlägt.
Jetzt bin ich gespannt auf ihr Fazit.
Ein, sag ich mal, außergewöhnlicher Roman, für den man auch starke Nerven braucht. Er hat was von Splatter-Movie, aber mit psychologischem Tiefgang und damit durchaus unterhaltsam und letztendlich auch spannend.
Adeline Dieudonné, Bleib, gelesen von Jördis Triebel. Eine MP3-CD, das sind 4 Stunden und 44 Minuten, kostet 24 € und ist bei der Audio Verlag erschienen. Wieder mal stellen wir jetzt ein Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen des Verlages DAV vor. In der Reihe veröffentlicht der Verlag Hörbücher aus den Archiven der Rundfunkanstalten oder von Verlagen. Diesmal stammt die Aufnahme aus dem Jahr 2004 und ist eine Übernahme vom Argon Verlag. Es geht um ein Werk von Charles Dickens. Dickens ist einer der bedeutendsten englischen Schriftsteller. Mit Werken wie Oliver Twist oder Eine Weihnachtsgeschichte schuf er große Werke der Weltliteratur. Der Titel des Hörbuches, das wir jetzt vorstellen, lautet Londoner Skizzen. Skizzen, das klingt nach schnell hingeworfenen Beobachtungen, Dorothee Meyer-Karwig.
Ja, der Titel ist wohl dem Understatement des Autors oder des Verlages geschuldet. Es sind kurze Erzählungen von Charles Dickens, die 1836 veröffentlicht wurden und damals schnell auch zu einem Bestseller wurden.
Aber mit London als Ort der Handlungen und Beobachtungen liegen wir sicher richtig. Um was genau geht's?
Dickens schreibt genau beobachtend und humorvoll vom Alltagsleben in der englischen Hauptstadt. Dabei zeigt er sein London im Guten wie im Schlechten, schildert das geschäftige Treiben auf den Straßen, in Theatern, Gasthäusern, den gehobenen Kreisen, aber auch in den Stuben armer Leute.
Jetzt kennen wir Charles Dickens dafür, dass er die sozialen Unterschiede seiner Zeit aufs Korn nimmt.
Ja, das tut er auch hier. Beispielsweise schon in der ersten Geschichte. Da beobachtet er einfach die erwachende Stadt London. Er beginnt eine Stunde vor Sonnenaufgang und wir hören Tom Vogt als Interpreten.
In den stillen, lautlosen Straßen, die wir zu anderen Tagesstunden von einer emsigen, eifrigen Menschenmenge erfüllt zu sehen gewohnt sind, und über den ruhigen, fest verschlossenen Häusern, die tagsüber von Leben und Lärm wimmeln, liegt ein Hauch kalter, einsamer Verödung, der einem tief zu Gemüte geht. Der letzte Trunkenbold, der, noch ehe die Sonne scheint, seinen Weg nach Hause suchen will, ist eben noch schwerfällig entlang getaumelt. Den Kehrreim des Trinkliedes, das er in der verwichenen Nacht gesungen hat, aus vollem Halse brüllend. Der letzte obdachlose Vagabund, den Not und Armut auf die Straße weisen und den die Polizei nicht aufgelesen hat, hat seine erfrorenen Glieder in den ersten besten Steinwinkel gekauert, um von Nahrung und Wärme zu träumen. Der Trunkenbold, der Schlemmer und der Arme, sie sind verschwunden. Der nüchternere, ordentlichere Teil der Bevölkerung ist noch nicht erwacht zu den Arbeiten des Tages, und über den Straßen liegt die Ruhe des Todes.
Ja, aber langsam erwacht jetzt die Stadt zu neuem Leben. Es kommen zuerst die Marktleute, dann die Handwerker, dann beginnen Hausmädchen ihre Arbeit und holen die Milch rein, die Läden machen auf, dann folgen die kleinen Büroangestellten und dann, gegen 11 erst, folgen die hohen Herren.
11 Uhr und eine neue Kollektion Menschen füllt die Straßen. Die Waren in den Schaufenstern sind zum Anbeißen hübsch gruppiert. Die Ladeninhaber in ihren weißen Schlipsen und schmucken Röcken sehen aus, als könnten sie kein Fenster putzen und wenn's ihnen an den Kragen deshalb ginge. Die Karren sind vom Covent Garden Markt verschwunden, die Fuhrleute heimgekehrt und die Gemüsehändler haben sich wieder in ihre gewöhnlichen Reviere in den Vorstädten verfügt. Schreiber und Kontoristen hocken in ihren Büros und Kaleschen, Einspänner, Omnibusse und Reitpferde führen die Herren Chefs der gleichen Bestimmung entgegen.
Also die Chefs kommen um 11. Ausschlafen muss man sich eben leisten können. Das war ein Ausschnitt aus Die Straßen früh am Morgen aus den Londoner Skizzen von Charles Dickens, gelesen von Tom Vogt.
Und der trägt den Text wirklich mit so einem wunderbar leichten Ton vor.
Ja, ich finde, hier passen Text und Stimme hervorragend zusammen. Man spürt so eine große Leichtigkeit, ja, und auch eine schwungene, leise Ironie. Selbst die Sonnenstrahlen des beginnenden Morgens meint man zu spüren, wenn Tom Vogt den Text vorträgt. Die Beschreibungen haben mitunter ein bisschen sowas Biedermeierliches, aber darein pieksen Charles Dickens und auch Tom Vogt mit spitzer Nadel immer wieder hinein. Und da macht das Zuhören richtig Spaß. Und von Charles Dickens finde ich es eine geniale Idee, die Klassenunterschiede anhand der Beobachtungen eines Vormittags in London herauszuarbeiten.
Welche Geschichten gibt es denn noch auf dem Hörbuch?
Also grundsätzlich wird eben das Alltagsleben von Arm und Reich beschrieben, beispielsweise auch die Freizeitgestaltung in den großen und kleinen Gärten in der Stadt oder auch der Hang der Londoner zu öffentlichen Festessen. Und da, wie könnte es bei Dickens anders sein, nimmt er als Beispiel ein öffentliches Festessen, zu dem das Wohltätigkeitsinstitut für Freunde bedürftiger Waisenkinder einlädt, bei dem so richtig groß aufgetragen wird, die armen Waisenkinder aber nur mal so durch den Raum geführt werden. Außerdem werden diverse Charaktere beschrieben. Da gibt es beispielsweise eine Geschichte über einen gesetzten alten Knaben, der auf Freiersfüßen wandelt und damit gehörig baden geht. Eine Geschichte über eine ehrgeizige Putzmacherin oder die Beschreibung eines kleinen Büroangestellten.
Es lag etwas im Wesen und Äußern des Mannes, das uns, wie uns schien, sein ganzes Leben erzählte. Oder vielmehr seinen ganzen Tag. Denn bei einem Manne dieser Art ist ein Tag wie alle Tage. Es war uns fast, als sehen wir das düstere, kleine, nach hinten hinaus gelegene Kontor, das er jeden Morgen betritt, wo er den Hut immer an denselben Nagel hängt und die Beine immer unter dasselbe Pult steckt, indem er sich zuvor den schwarzen Rock auszieht, der das Jahr hindurch halten muss, und den anderen anzieht, der im vorigen Jahre Dienste getan hat und den er jetzt in seinem Pulte behält, um den Guten zu schonen. Dort sitzt er bis um 5 und arbeitet den ganzen Tag so regelmäßig wie die Uhr überm Kaminsims, deren lautes Ticken so eintönig ist wie sein ganzes Dasein.
Die Geschichten sind so rund 150 Jahre alt. Das ist schon eine kleine Zeitreise, die wir da machen.
Ja, das ist es. Aber sie sind weiterhin verständlich. Oder sagen wir mal meistens. Heute muss man ja schon erklären, was eine Putzmacherin ist, also eine Modistin oder Hutmacherin. Und bei Beschreibungen von Festivitäten, da gibt es schon einige Dinge, die wir heute schwer einordnen können. Meist sind es aber Beschreibungen und eben Charakterisierungen, die noch heute sehr eindringlich und verständlich sind.
Auf dem Hörbuch steht, es ist ungekürzt.
Ja, die einzelnen Texte sind es auch. Aber im zugrunde liegenden Buch Londoner Skizzen, da gibt es schon einige Texte mehr. Also von daher ist ungekürzt vielleicht ein bisschen irreführend. Auf jeden Fall ist es ein sehr unterhaltsames Hörbuch mit stilistisch wunderbaren und präzisen Beschreibungen des Londoner Lebens im frühen 19. Jahrhundert, also fast 200 Jahre alt. Und sie werden hier hervorragend interpretiert, finde ich.
Charles Dickens, Londoner Skizzen, aus dem Englischen übersetzt von Paul Heichen. Die ungekürzte Lesung mit Tom Vogt. 2 Stunden 13 Minuten kosten 15 Euro und sind bei der Audio Verlag erschienen. In einer Produktion des Argon Verlages aus dem Jahr 2004. Wir kommen zu unserem Kinderhörbuch. Diesmal ist es für Kinder oder man könnte auch schon sagen für Jugendliche ab 10. Der Titel der Fantasy-Geschichte lautet Sepia und das Erwachen der Tintenmagie. Es wird gelesen von Uwe Teschner und die Autorin ist Theresa Bell. Sie studierte Japanologie und Germanistik und lebt in Hamburg. Fantasy-Geschichten gibt es viele. Das Genre ist auch dank Cornelia Funke und J.K. Rowling sehr beliebt, aber dieser Debütroman sticht heraus, findet Leonie Berger, die sich das Hörbuch angehört hat. Hier ihre Besprechung, die mit einem Ausschnitt aus der Lesung beginnt.
Wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass du bald 12 Jahre alt bist und es dir erlaubt ist, das Graue Haus zu verlassen.
Das klingt schon etwas nach Harry Potter. Die Hauptfigur, eine Waise, wird durch einen geheimnisvollen Brief in ein neues Leben eingeladen. Aber dann auch wieder nicht. Sepia ist ein junges Mädchen und sie wird an keine Zauberschule gerufen, sondern in eine Buchdruckerei im sagenumwobenen Flohall, um dort als Lehrling anzufangen. Ziemlich bodenständig also, aber auch das nur auf den ersten Blick. Denn allen Menschen, die Bücher lieben, ist klar, dass die Buchdruckkunst an Magie grenzt. Und die von Meister Silbersilbe erst recht. Sepia ist überglücklich und versucht, alles über die unterschiedlichen Papiersorten, Tinten und Schriftarten zu lernen. Dennoch fragt sie sich, warum ausgerechnet ihr diese Ehre zuteil wird.
Es hätte die schönste Arbeit sein können, wenn Sepia nicht ein Missgeschick nach dem anderen passiert wäre. Sie hatte schon Tintengläser fallen lassen, ein heilloses Chaos im Papierraum angerichtet und wie oft ihr schon ein fertig gesetzter Satz heruntergefallen und die winzigen Bleibuchstaben auf dem Boden der Werkstatt in alle Richtungen verstreut worden waren, wusste sie selbst nicht mehr.
Manche der anderen Lehrlinge ziehen Sepia wegen ihrer Ungeschicklichkeit auf. Aber alles in allem fühlt sie sich wohl in ihrer neuen Rolle. Vor allem, weil Meister Silbersilbe sehr nachsichtig ist mit ihr. Noch besser wird es, als 2 andere Kinder, die in einer ganz ähnlichen Situation sind wie sie, ihre Freunde werden. Niki, die Tochter der berühmten Buchillustratorin Magia Perugina, und Sanzio, Buchbinderlehrling beim nicht weniger bekannten Meister Seidenhand. Die 3 Meister fertigen gemeinsam die großartigsten Bücher, doch ihre Zöglinge sind wohl ziemlich untalentiert. Plötzlich geschehen seltsame Dinge in Flohall. Ein Anschlag auf ein Café, Schiffe mit Tintenladungen verschwinden und auch Sepia weiß Niki und Sanzio Merkwürdiges zu berichten. In der Nacht sind gruselige Gestalten aufgetaucht, die Silbersilbe Aschegeister nennt. Er bestraft Sepia nicht, obwohl er sie im verbotenen Keller erwischt hat. Dort hatte sie sich nur hingeschlichen, weil einer der Lettern, mit denen Sepia gearbeitet hatte, sie recht lebendig durch eindeutige Zeichen dazu gedrängt hatte.
Hast du den Buchstaben dabei? Sepia zog das kleine S aus ihrer Hosentasche. Es lag kühl und völlig leblos in ihrer Hand. Vorsichtig griff Niki nach dem Stäbchen und hielt es sich dicht vor die Augen. Sieht für mich ziemlich normal aus, außer dass er kaputt ist. »Wie meinst du das?« fragte Sanzio und rückte näher.
»Ja, ist mir auch schon aufgefallen,« stimmte Sepia zu. »Das S ist falsch herumgestanzt, also nicht spiegelverkehrt, und der untere Kringel des S fehlt. Wenn man damit druckt, dann ist das gedruckte S falsch herum und unten fehlt etwas.«
»Dann ist es eigentlich Müll,« fasste Sanzio zusammen. Bei diesen Worten erwachte das S plötzlich zum Leben und wackelte zwischen Nikis Fingern, als sei es empört über die Bemerkung. Dann schoss es geradewegs in Sepias Hand, an ihrem Arm entlang und zurück in ihre Hosentasche. Sanzio und Niki machten Gesichter wie Goldfische. Sepia lächelte verlegen und zuckte mit den Schultern.
»Ich glaube, du hast es beleidigt.«
Dieser kleine Buchstabe wird noch eine wichtige Rolle spielen, denn schon bald überstürzen sich die Ereignisse. Silbersilbes Druckerei fängt Feuer und die Meister werden entführt. Die 3 Freunde glauben, dass die Ereignisse mit dem schrecklichen Tintenkrieg zu tun haben, in dem vor einigen Jahren ein düsterer Alchemist sein Unwesen trieb. Ganz klar, dass Sepia, Niki und Sanzio ihren ganzen Mut aufbringen, um die Meister zu retten und dabei doch noch ungeahnte Talente entwickeln. Autorin Theresa Bell hat hier eine ganz eigene, fantastische Welt geschaffen, mit überzeugenden Anleihen aus der Buchdruckkunst. Auch wenn sprachlich ein paar zu viele Schauer den Rücken herunterlaufen, wird es richtig spannend und die Wendung am Ende ist ein echter Knaller. Schauspieler Uwe Teschner ist voll in seinem Element. Mit seiner märchenhaften Stimme passt er perfekt zur Atmosphäre der Geschichte und er versteht es, alle Figuren lebendig zu machen, erst recht den Bösewicht.
Oh ja, es gab damals viele Alchemisten in Florhall. Ich habe mir die Freiheit genommen, unseren Ruf ein wenig zu beschmutzen. Denn ein schlechter Ruf sorgt für Freiheit, wisst ihr? Wenn Menschen einen fürchten, kann man alles tun, was man will.
Sepia und das Erwachen der Tintenmagie ist ein großartiges Abenteuerhörbuch für alle, die fantastische Welten zu schätzen wissen. Wunderbar souverän interpretiert vom Spannungsexperten Uwe Teschner. Und jetzt, wo die Tintenmagie erstmal erwacht ist, wird sie wohl nicht mehr so schnell zur Ruhe kommen. Gut so, denn Sepia und ihre Freunde haben noch großes Potenzial.
Leonie Berger besprach Theresa Bell. Sepia und das Erwachen der Tintenmagie, gelesen von Uwe Teschner. Eine MP3-CD und damit 7 Stunden und 42 Minuten kostet 16 Euro und ist bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 10 geeignet und kommt im Juli auf den 2. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.